Mein Name ist Daniel Kurz, ein Sender, die Stimme Türkis. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Alev Arman
und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten und der Presseschau die Sender in Tagesordnung Energie, weil so wie es war einmal. Danach hören Sie Musik.
Und nun die Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Familien der Opfer des Flugzeugunglücks in Südkorea sowie dem Volk und der Regierung Südkoreas sein Beileid ausgesprochen. Erdoğan veröffentlichte eine Beileidsbotschaft für diejenigen, die bei dem Flugzeugunglück in Südkorea ihr Leben verloren haben. In seinem Beitrag auf seinem Social-Media-Account schrieb Erdoğan: "Wir sind zutiefst betrübt über das tragische Flugzeugunglück, das sich auf dem internationalen Flughafen Muan in unserer befreundeten Republik Korea ereignet hat. Ich übermittle den Familien derjenigen, die bei dem Unglück ihr Leben verloren haben, sowie dem befreundeten südkoreanischen Volk und der Regierung in meinem Namen und dem meines Landes mein Beileid." Das Passagierflugzeug der Jeju Air, das in der Stadt Bangkok in Thailand gestartet war, kam in Südkorea von der Landebahn ab und prallte gegen eine Mauer. An Bord befanden sich 175 Passagiere und 6 Flugbegleiter. 179 Menschen verloren bei dem Unglück ihr Leben. Die südkoreanische Regierung hat bis zum 4. Januar eine Staatstrauer ausgerufen.
Amtsinhaber Zoran Milanovic hat die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Kroatien klar für sich entschieden. Nach Auszählung von 99,8% der Stimmen erreichte der linke Politiker ein Ergebnis von 49,1%. Da allerdings keiner der Kandidaten mehr als 50% der Stimmen errang, kommt es am 12. Januar zu einer Stichwahl zwischen Milanovic und dem zweitplatzierten Dragan Primorac, der 19,4% der Wahlen auf sich vereinte. Ihnen unterstützt die konservativische Regierungspartei HDZ von Ministerpräsident Plankovic. Für die politische Formation mit den meisten Ressourcen und den mächtigsten Netzwerken im ganzen Land fiel das Ergebnis ihres Kandidaten eher blamabel aus. Der Arzt und Besitzer einer Privatklinik war 2003 bis 2009 Wissenschaftsminister in HDZ geführte Regierung.
Die separatistische Organisation PKK-YPG, die nach wie vor den Norden Syriens besetzt hält, hat Israel um Hilfe gebeten. Laut einer Meldung des israelischen Staatsfernsehens kann, sei die PKK-YPG in Sorge und Panik, dass die USA sich aus Syrien zurückziehen könnten. Ein PKK-YPG-Terrorist, dessen Name nicht genannt wurde, sagte gegenüber Khan, dass die Unterstützung der Organisation durch Israel auf internationalen Plattformen und die Tatsache, dass der designierte US-Präsident Donald Trump weiterhin die PKK-YPG in Syrien unterstützt und Türkei davon überzeugt, ihre terroristischen Operationen einzustellen, einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen der PKK und Israel darstellen würden. Inzwischen sei ein Kommunikationskanal zwischen Israel und der Terrororganisation PKK-YPG eingerichtet worden.
Der aserbaidschanische Vizeaußenminister Yalcin Refiev ist mit dem Außenminister der syrischen Übergangsregierung Esad Hasan Sheibani zusammengekommen. Wie das aserbaidschanische Außenministerium mitteilte, führten Refiev in Damaskus ein Gespräch mit Sheibani. Refiev brachte dabei die Glückwünsche der aserbaidschanischen Führung zu der neuen Ära zur Sprache, die für die Stabilität Syriens und das Wohlergehen des Volkes begonnen habe, sowie zur Machtübernahme durch die syrischen Volksvertreter. Aserbaidschan werde gemeinsam mit Türkei Syrien in dieser neuen wichtigen Phase zur Seite stehen. Aserbaidschan werde den Wiederaufbauprozess in Syrien in jeder Hinsicht unterstützen. Refiev zufolge werde Aserbaidschan der neuen Regierung die notwendige Unterstützung auf diplomatischer Ebene sowie humanitäre Hilfe leisten. Die Erfahrungen im Bereich des Wiederaufbaus in den von der Besatzung befreiten aserbaidschanischen Gebieten könnten auch in Syrien angewendet werden. Sheibani unterstrich die Bedeutung der Befreiung Aserbaidschans von der Besatzung für die Schaffung von Frieden und Stabilität in der Welt und gratulierte dem aserbaidschanischen Volk. Beide Seiten einigten sich, in den seit langer Zeit ununterbrochenen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Syrien eine neue Seite der Zusammenarbeit und Freundschaft aufzuschlagen. Refiev erklärte, Baku plane die aserbaidschanische Botschaft in Damaskus nach 12-jähriger Unterbrechung wieder zu eröffnen. Zudem wurde Shebani und von Refiev nach Aserbaidschan eingeladen, der die Einladung annahm.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Die Hamas hat Behauptungen zurückgewiesen, der bei einem Attentat in Teheran ermordete Hamas-Politbürochef Ismail Haniyeh sei durch eine Bombe in seinem Zimmer getötet worden. Diese Erklärung kam von der Hamas, nachdem die israelische Presse entsprechende Behauptungen aufgestellt hatte. Die Berichte, dass Haniyeh durch eine empfindliche Bombe in seinem Zimmer getötet wurde, sind eine Serie von Lügen, die von der zionistischen Besatzung verbreitet werden. Eine gemeinsame Operation der Hamas und iranische Sicherheitsquellen habe gezeigt, dass der Mord durch eine Bombe verübt wurde, die direkt auf Haniyehs Handy gerichtet war. Was die Besatzer heute gesagt und veröffentlicht haben, ist ein verzweifelter Versuch, die Aufmerksamkeit von dem integrierten Verbrechen abzulenken, die Souveränität des Iran mit einer Rakete zu verletzen, die auf einen Amtssitzer gerichtet war, hieß es in der Erklärung. Der israelische Fernsehsender Channel 12 behauptete, der israelische Auslandsgeheimnis Mossad habe Haniyeh mit einer Präzisionsbombe getötet, die in ihrem Zimmer in Teheran deponiert worden sei. Haniyeh, der sich in Teheran aufhielt, um an der Amtseinführung des iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilzunehmen, war am 31. Juli in einem Gästehaus ermordet worden. In einer Erklärung vom 23. Dezember bestätigte der israelische Verteidigungsminister Katz erstmals, dass Tel Aviv hinter der Ermordung Haniyehs stehe.
Die israelische Armee hat vor einem Luftangriff auf den Nordwesten von Gazastadt gewarnt und zu einer Evakuierung aufgerufen. Der israelische Armeesprecher Avichai Adrae forderte die Palästinenser, die in den Gebieten D1 und D3 von Gazastadt sowie in den Vierteln An-Nasr, Al-Avdeh und Al-Murabita leben, auf ihre Häuser zu verlassen und ins Zentrum von Gazastadt zu gehen. Aus diesen Gebieten seien Raketen auf Israel abgefeuert worden. Diese Erklärung sei als eine Warnung vor dem Angriff zu verstehen, erklärte der Armeesprecher und zeigte eine Karte des betreffenden Gebiets. In dem betreffenden Gebiet leben tausende Palästinenser und es gibt auch viele Vertriebene, die in Zelten untergebracht sind. Andererseits wurde in einer Erklärung der israelischen Armee behauptet, dass 5 Raketen aus dem Norden Gazas abgefeuert wurden, 3 der Raketen seien zerstört und 2 von ihnen seien in einem leeren Gebiet eingeschlagen.
Erstmal gibt es in Deutschland eine Meldestelle für antimuslimischen Rassismus. In Nordrhein-Westfalen, wo mehr als 1,7 Millionen Muslime leben, soll nach 3-jähriger Arbeit im Frühjahr die Meldestelle für antimuslimischen Rassismus, kurz MEDAR, eröffnet werden. Das von der Landesregierung eingerichtete Zentrum, das erste seiner Art in Deutschland, soll nach Angaben des WDR Übergriffe und Straftaten gegen Muslime erfassen und melden. Mit dem Start von MEDAR werden auch rassistische Aktivitäten gegen nicht-muslimische Ausländer gemeldet. Es wurde erklärt, dass das Zentrum, das spätestens im März oder April eröffnet werden soll, das Ergebnis von 3 Jahren Arbeit sei. Im Bundesland Nordrhein-Westfalen, das als erstes Bundesland eine eigene Meldestelle für antimuslimische Vorfälle eingerichtet hat, leben schätzungsweise mehr als 1,7 Millionen Muslime bei einer Einwohnerzahl von über 18 Millionen. In diesem Bundesland gab es zahlreiche Angriffe auf Muslime und Gebetsstätten. Bei einem Angriff auf die Gräber vieler Muslime in der Stadt Iserlohn im Januar 2022 wurden die Grabsteine zerschlagen, umgedreht und vandaliert. Im April 2022 wurde die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, eine Meldestelle für antisemitische Vorfälle in NRW, eröffnet.
Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist tot. Er starb im Alter von 100 Jahren im Kreise seiner Familie, wie Carter Stiftung mitteilte. Der Demokrat amtierte von 1977 bis 1981 als 39. Präsident der USA. Der frühere US-Präsident Jimmy Carter ist im Alter von 100 Jahren gestorben. Carter starb in seinem Haus in Plains im Bundesstaat Georgia, wie seine Stiftung mitteilte. Der Demokrat war von 1977 bis 1981 US-Präsident. 2002 wurde er für sein humanitäres Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.
Wegen Machtmissbrauch und Aufruhr haben Ermittler in Südkorea Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk-yeol beantragt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Yon hatte zuvor 3 Vorladungen der Behörde zur Korruptionsermittlung zu einer Befragung im Fall seiner kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts Anfang des Monats ignoriert. Der Schritt der Behörden war bereits erwartet worden. Yon ist damit der erste Präsident, mit dem während seiner Amtszeit eine Festnahme droht. Ein Gericht muss den Antrag nun prüfen. Gegen Yon laufen Ermittlungen, weil er Anfang Dezember mitten im Haushaltsstreit überraschend das Kriegsrecht verhängt und es Stunden später wieder aufgehoben hatte. Südkorea steckt seitdem in einer schweren Staatskrise. Derzeit führt der bisherige Finanzminister und Vizeministerpräsident Choi Sang-mok die Staatsgeschäfte vorübergehend. Die Nationalversammlung stimmte Mitte Dezember für Yons Amtsenthebung. Das Verfassungsgericht hat mit dem entsprechenden Verfahren begonnen und prüft nun, ob die Entscheidung des Parlaments verfassungswidrig oder konform war und ob Yon wieder eingesetzt oder darauf seines Amtes enthoben werden soll. Das Gericht hat 180 Tage Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Die nächste Anhörung ist für den 3. Januar angesetzt.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Türkische Presseschau. Jenischer Fach, Erdogans Beileidsbekundung an Südkorea. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan habe den Familien der Opfer des Flugzeugabsturzes in Südkorea sowie dem Volk und der Regierung Südkoreas sein Beileid ausgesprochen. Star, Sudan, wir schätzen Erdogans Angebot. Der sudanische Minister Al-Isra habe erklärt, Türkei stehe ihnen in allen Bereichen zur Seite und schätze und respektiere den Vorschlag von Staatspräsident Erdogan, dass Türkei bei der Beilegung der Streitigkeiten zwischen dem Sudan und den Vereinigten Arabischen Emiraten eingreifen könne. Hürriyet, Wiederaufbau in Syrien wird den Handel stärken. Vizepräsident Cevdet Yılmaz habe gesagt, dass die Schaffung eines günstigen Umfelds durch den Wiederaufbau in Syrien die Rückkehr der Syrer und die Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern fördern werde. Sabah, Türkei strebt eine Führungsrolle im Energiebereich an. Energieminister Alparslan Bayraktar habe erklärt, Türkei habe einen wichtigen Punkt im internationalen Wettbewerb in der Energiepolitik erreicht. Wir streben eine Führungsrolle in allen Bereichen an, von Erdgas über Kernkraft und erneuerbare Energie bis hin zur Wasserstofftechnologie. Vatan, Baykars Übernahme von Piaggio Aerospace auf der Weltagenda. Während der Übernahme der italienischen Piaggio Aerospace durch das türkische Rüstungsunternehmen Baykar weltweites Aufsehen erregte, war es bemerkenswert, dass Piaggio auch Teile für die Triebwerke der F-35 Jets herstellt. Mit dieser Übernahme ist Türkei in das F-35-Programm zurückgekehrt, aus dem sie zuvor ausgeschlossen war. Meine Damen und Herren, Sie hören die türkische Presseschau.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com.
Ben yolda gizlenen bir kağıt parçası. O araba senin. Bu araba benim. Üstünde ne yazdığını bilmeden. O harf senin. Bu harf benim.
Tagesordnung Energie.
Was waren in 2024 in Türkei die wichtigsten Entwicklungen im Energiebereich? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen Sie zur letzten Folge unserer Sendereihe Tagesordnung Energie. Heute wollen wir auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2024 eingehen, die einen Zusammenhang mit dem Thema Energie haben. Dazu gehören die Auswirkungen des Klimawandels, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die Unterbrechung der Öllieferungen im Roten Meer nach den Massakern Israels im Gazastreifen. Das Jahr 2024 brachte im Energiebereich wichtige Entwicklungen mit sich. Mehr als 30 Länder, die die Nutzung der Kernenergie unterstützen, haben sich verpflichtet, zusammenzuarbeiten, um den Einsatz von Atomreaktoren im Energiesektor zu erhöhen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Anadolu erlebte Türkei ein Rekordjahr. Bei der installierten Kapazität und Produktion erneuerbarer Energie wurden Rekorde aufgestellt. Im Rahmen der Erdgaskooperation wurde zum Transport von turkmenischem Gas nach Türkei ein Vertrag unterzeichnet. Mit der täglichen Ölförderung von 40.000 Barrel aus 33 Bohrlöchern in Gabar wurde ein Rekord der Geschichte der Republikzeit gebrochen. Künftig soll im Schwarzen Meer in einem Gebiet, in dem Ölvorkommen vermutet werden, Sondierungen durchgeführt werden. In Türkei, das sich im Bereich der erneuerbaren Energien weiter auf dem Vormarsch befindet, wurde dato 11. April 2024, also am dritten Tag des Ramadan-Festes, 78,5% der täglichen Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen gedeckt. Die solarbetriebene Stromproduktion erreichte im April 2,4 Milliarden Kilowattstunden und brach auf monatlicher Ebene einen historischen Rekord. Am 16. Juni überstieg der Anteil der Solarenergie an der Stromproduktion 44% und stellte damit einen Rekord in diesem Bereich auf. Die Stromproduktion aus Windenergie in Türkei erreichte am 29. Juni mit 228.600 Megawattstunden einen historischen Höchststand. In Bezug auf die Kapazitätssteigerung in diesem Bereich liegt Türkei in Europa an erster Stelle. So wurden beispielsweise neue Wasserkraftwerke mit einer Kapazität von 399 Megawatt in Betrieb genommen. Die Weltbank stimmte einer Initiative im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zur Steigerung der Kapazität von Türkei im Bereich erneuerbarer Energien zu. Ende November 2024 erreichte die installierte Leistung von Türkei 115.144 Megawatt. Die Verteilung der installierten Leistung nach Ressourcen wurden zu 28% aus Wasserkraft, 21,4% aus Erdgas, 19% aus Kohle, 10,9% aus Wind, 16,8% aus Solarenergie und 1,5% aus Geothermie gedeckt. Die Zahl der Stromerzeugungsanlagen in Türkei stieg im gleichen Zeitraum auf 32.799. In Türkei werden 765 Wasserkraftwerke, 69 Kohlekraftwerke, 369 Windkraftwerke, 66 Geothermiekraftwerke, 339 Erdgaskraftwerke und 30.718 Solarkraftwerke betrieben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verabschieden uns mit dieser letzten Folge und hoffen, Sie bei weiteren Programmen der deutschen Redaktion wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiederhören.
Tagesordnung Energie. karanlığıdır, gönlüm karda kaldır. Bir haber var mı? Bir kuş gitti, başkasını seçti. Ah canım yandı.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge sprechen wir über das Konzept der Biomimetik, das darauf abzielt, nachhaltige und effektive Lösungen zu entwickeln, indem natürliche Prozesse und Organismen nachgeahmt werden. Wir beginnen mit den Worten: Einige Technologien imitieren die Natur, weil. Biomimetik ist ein Begriff, der sich aus den altgriechischen Wörtern bios für Leben und mimesis für Nachahmung zusammensetzt. Es bedeutet, die Strukturen, Systeme und Prozesse in der Natur zu analysieren und sie in den Bereichen Technik, Architektur und Technologie nachzuahmen. Industriedesigner und Technologieentwickler wenden sich mehr und mehr der Natur zu und ahmen organische Systeme in Produkten nach, die das menschliche Leben erleichtern sollen. Ziel ist es, effizientere, nachhaltigere und innovativere Technologien zu entwickeln, indem die strukturellen Merkmale von Lebewesen kopiert werden. Sonnenkollektoren sind einer der bekanntesten Anwendungen der Biomimetik. Pflanzen nutzen die Sonnenenergie effizient durch Photosynthese. Sonnenkollektoren, die von diesem Prozess inspiriert sind, sollen Sonnenlicht effizienter in elektrische Energie umwandeln. Diese Paneele, die durch die Analyse der Oberflächenstruktur und das Energieumwandlungsmechanismus von Blättern entwickelt wurde, sollen die Energieeffizienz erhöhen. Fasern, die in vielen verschiedenen Bereichen wie Medizin, Bauwesen und Textilien verwendet werden, sind ebenfalls ein Produkt der Biomimetik. Synthetische Fasern, die von Spinnenseide inspiriert sind, sind stärker als Stahl und gleichzeitig viel leichter. Spinnennetze sind unglaublich haltbar und flexibel. Diese natürliche Struktur inspiriert die Menschheit zur Entwicklung leistungsstarker und leichter Materialien. Ein Beispiel für ein von der Natur inspiriertes Produkt ist der Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug in Japan. Die Ingenieure entwickelten den Zug nach dem Vorbild eines Schwalbenfisches im Wasser. Der Kopf des Schwalbenfisches minimiert den Wasserwiderstand und ermöglicht eine leise und schnelle Fortbewegung. Diese Struktur wird auf das aerodynamische Design des Zuges übertragen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen und den Lärm zu reduzieren. Termitennester in Afrika sind ein Modell für hohe Effizienz mit weniger Energie beim Heizen und Kühlen von Gebäuden. Die von Termiten gebauten Nester schaffen ein von der Außentemperatur unabhängiges Mikroklima, indem sie die Innentemperatur konstant halten. Wie man an vielen ähnlichen Beispielen sehen kann, sind die durch Biomimetik entwickelten Technologien ein positives Beispiel für die Steigerung der Energieeffizienz, die Verringerung des Abfalls und den Aufbau einer nachhaltigeren Welt. Meine Damen und Herren, die Sendereihe Weil wurde von Esra Erdan moderiert. Auf Wiederhören.
Weil.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu unserer Sendereihe Es war einmal. Sie kennen sicher den berühmten Phönix. Sein Gegenstück in der türkischen Mythologie ist der Turul-Vogel. Dieser Vogel befindet sich auf dem legendären Berg Kaf. Der griechischen Mythologie zufolge ist er ein wunderbarer Vogel, der nach dem Tod aus der Asche geboren wird. Hören wir uns die Geschichte dieses Vogels an, die in vielen Kulturen eine andere Bedeutung hat. Nun hören Sie das Märchen Phönixvogel. Es war einmal ein Sultan, der in einem reichen und wohlhabenden Land herrschte, der bei seinem Volk sehr beliebt war. Er lebte glücklich mit seiner Frau und seinen drei Söhnen. Eines Tages wurde dieses Glück überschattet. Die Sultansfrau erkrankte und keine Medizin konnte die Krankheit heilen. Schließlich erwähnte der Heilkundige, dass es am äußersten Ende des Landes einen riesigen Baum gibt. Dieser Baum trägt jedes Jahr eine rote Frucht, die so groß ist wie ein Mensch. Der Heilkundige sagte, dass der Kern dieser Frucht ein Heilmittel sein könnte. Der Sultan beauftragte seinen ältesten Sohn, die Kerne zu holen. Der älteste Sohn stieg auf sein Pferd und reiste los. Er reiste 3 Tage und 2 Nächte lang und erreichte schließlich den Baum. Aber er stellte fest, dass die Frucht noch grün war, und so setzte er sich hin und wartete, bis sie reif wird. Als es Nacht wurde und die Uhr schon weit vorgerückt war, wurde der Sohn natürlich müde. Schließlich konnte er es nicht mehr aushalten und schlief ein. Als er am Morgen aufwachte, sah er, dass die Frucht nicht mehr da ist. So sehr der Prinz auch suchte, er konnte die Frucht nicht finden und kehrte mit leeren Händen in den Palast zurück. 1 Jahr verging. Die Krankheit der Sultansfrau nahm zu. Der Sultan beauftragte seinen mittleren Sohn, den Kern der diesjährigen Frucht zu bringen. Als der mittlere Sohn den Baum erreichte, sah er, dass die Frucht noch nicht reif war. Er umzog den Baumstamm mit Stacheldraht, damit kein anderer hinaufklettern und die Frucht nehmen konnte, und setzte sich und wartete. Die ganze Nacht hindurch hielt er sich wach, aber vergeblich, und auch er schlief ein. Als er am Morgen die Augen öffnete, war die Frucht verschwunden. Außerdem war nicht einmal eine Spur von ihr zu sehen. Traurig kehrte der Sohn in den Palast zurück. Ein weiteres Jahr verging. Die Krankheit von Sultansfrau schritt weiter voran. Ihr junger Sohn bat den Sultan um die Erlaubnis, den Kern zu bringen. Der Sultan weigerte sich mit den Worten, »Selbst deine Brüder könnten es in diesem Alter nicht schaffen. Wie willst du es denn schaffen?« Doch als er so sehr darauf bestand, gab er die Erlaubnis. Der kleine Sohn machte sich auf den Weg, reiste weit und breit und erreichte schließlich den Baum. Die Frucht war noch grün. Als er sah, dass die von seinem Bruder gewickelten Drähte immer noch um den Baumstamm stehen, dachte er, dass jemand aus der Luft die Frucht genommen hatte. Er kappte die Drähte, kletterte auf den Baum und begann damit, Wache zu halten. Die Stunden vergingen und die Nacht brach herein. Genau wie seine Brüder war der kleine Sohn müde, aber er nahm seine Satteltasche heraus, füllte sie mit Wasser, setzte sie auf seinen Kopf und begann zu warten. Eine große Last fiel auf den kleinen Sohn. Als er schließlich einschlief, fiel die Schale auf seinem Kopf und das Wasser ergoss sich über ihn. Als der kleine Sohn wieder zu sich kam, sah er, dass die Frucht rot geworden war und vor ihm stand. Gerade als der kleine Sohn seine Hand streckte, kam der Phönix mit seinen riesigen Flügeln und schnappte sich die Frucht. Unser kleiner Sohn blieb nicht stehen. Er sprang sofort, hielt sich an der Frucht fest und flog mit dem Phönix davon. Der Phönix flog und landete schließlich in seinem Nest auf dem Gipfel des Berges Kaf. Er ließ die Frucht neben seinem Ei liegen und verschwand. Als der Phönix aus dem Blickfeld unseres Prinzen verschwand, nahm er natürlich sein Schwert und wollte die Frucht spalten und den Kern entfernen, doch das Ei im Nest zerbrach. Ein niedliches und süßes Phönixküken schlüpfte daraus. Als eine Riesenschlange das Küken sah, stürzte sie sich in das Nest. Der kleine Prinz schirmte sich gegen das Küken ab. Er begann auch, sein Schwert zu schwingen, damit die Schlange sich nicht nähern konnte. Und dann hörte er die Stimme eines Vogels. Es war die Stimme der Phönixmutter. Die Schlange war sehr erschrocken und verschwand, ohne sich noch einmal umzusehen. Der Phönix dankte dem Prinzen dafür, dass er sein Kind beschützt hatte, und sagte, »Wünsch dir, was immer du von mir willst.« Der kleine Sohn sagte, dass seine Mutter sehr krank war und den Kern der Frucht für ihre Heilung brauchte. Der Phönix sagte, dass seine Küken mit dieser heilenden Frucht gefüttert werden müssten, damit sie nicht krank werden, bis sie lernen zu fliegen und das Nest verlassen. Der kleine Sohn war sehr traurig, weil er dachte, dass er die Frucht nicht bekommen konnte. Doch der Phönix schnitt die Frucht mit seinem Schnabel in zwei Hälften und gab sie ihm. »Aber wir brauchen den Kern nicht, er gehört jetzt dir«, sagte der Phönix. Der kleine Sohn nahm den Kern, aber er wusste nicht, wo er war und wie er zum Palast gelangen konnte. Der Phönix verstand die Situation, nahm den kleinen Sohn auf seinen Rücken und flog los. Er flog, flog, er brachte den kleinen Prinzen in den Garten des Palastes und ließ ihn dort zurück. Dann flog er davon und verschwand aus dem Blickfeld. Der kleine Sohn lief sofort zum Arzt und gab ihm den Kern. Der Arzt zerkleinerte den Kern, mischte ihn mit Milch und ließ die Sultansfrau davon trinken. Die Sultansfrau erlangte in wenigen Tagen ihre frühere Gesundheit zurück. Nachdem der Sultan erfahren hatte, was mit seinem jungen Sohn geschehen war, war ihm klar, dass Weisheit nichts mit dem Alter zu tun hatte. Wir sind am Ende unserer Sendereihe »Es war einmal« angelangt. In dieser Folge haben Sie das Märchen der Phönixvogel gehört. Ich überlege mir, welches Märchen ich in der nächsten Folge erzählen werde. Aber bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Auf Wiederhören!
Es war einmal.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkis mit Ihnen.
Hatırladın mı? O balıkçı köyünde seninle bir yaz. Küçücük bir evde kalmıştık. Duvarları bembeyaz.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es La Voz de Turquie.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
这里是土耳其之声广播电台.
اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
Да, Турция غاغ رادیو да.
خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
Петерчия радио Садбури Туркия Скма.
Овода Туркия Вюни радиосу.
Айч радио Воча Туркия.
Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия Овоза.
Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватқаныңа Туркия Овоза радиосы.
Эво ифонетис Туркия.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Gider Radio Amuriyet Türkiye.
İni adalah Radio Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radio Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
Zboruva glasot na Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
It Türkiye hangi radioya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Müzik
insan kahrolur. Dilerim öyle olmaz. Beni unutma, unutama inşallah. Unutursan kahrolur. Dilerim öyle olmaz. Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez, gidilmez. Bu baharda gidilmez, yağmurlarda gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar, sakın ha gitme. Son günüme kadar, kalp durana kadar, aşk mezara kadar.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Mein Name ist Tan, somit geht unsere Sendung der Stimme Türkiyes zu Ende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem Münze wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Türkiye'nin Ses Radyosu.